Schönen guten Abend zusammen. Heute darf ich euch von hier vorne begrüßen. Philipp hat gesagt, ein neues Gesicht. Ich darf ein zweites neues Gesicht hier in der Bibelstunde euch zeigen. Ich möchte euch heute Abend mit in das Jona-Buch hineinnehmen, mit in den Glauben vom Propheten Jona. Wollen da eintauchen, wollen schauen, worauf er vertraute, wer Jesus Christus für ihn war. Und weil es um Jesus Christus geht und weil es er ist, der verkündigt wird, und weil es er ist, der wirken muss, dass es nicht nur ein Vortrag wird, der interessant ist, sondern dass es tatsächlich Leben bringt, geistliches Leben, möchte ich den Herrn Jesus bitten, ihm danken, dass er schenken möchte und möchte zu Beginn beten. Jesus, wir haben gesungen von deinem wunderbaren Kreuz, von der Gnade, die daher kommt. Und darauf vertrauen wir und daran halten wir uns fest, dass das unser Leben ist, dass das unsere Kraft im Dienst ist und dass das unsere Kraft für das Leben für dich ist, dass unser Leben zum lebendigen Gottesdienst werden darf. So bitte ich dich heute, durch deinen Geist wirke du an den Herzen, schenk du das, was du versprochen hast, dein Wort Geist und Leben ist. Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. Ein köstliches Manna, eine köstliche Speise, die genug ernährt. Jesus, deshalb bitten wir von dir. Darauf sind wir tief, tief angewiesen. Und Herr Jesus, gleichzeitig wollen wir dir danken und dich loben, dass wir wissen, im Vertrauen auf dich, dass du es schenken wirst. Denn du hast deinen Geist dazu ausgegossen, dass er dich verherrlicht, dass er dein Evangelium groß macht und dass du verkündigt wirst und dass dadurch ewiges Leben, geistiges Leben wachsen darf. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Der Prophet Jona, wir kennen vermutlich die meisten von uns die Geschichte, wird von Gott berufen. Er soll nach Ninive gehen, er soll dort das Evangelium von Jesus verkündigen und Jona dreht sich rum und geht in die andere Richtung, geht nach Tarsis. Das ist zumindest sein Plan, das Ende der Welt, um vor Gott zu fliehen. Da heißt es dann in 1 Vers 3, und er floh vor dem Angesicht Gottes, aber nicht, dass es möglich wäre, sondern Gott geht ihm hinterher, schmeißt einen großen Sturm auf dieses Mittelmeer. Das Boot kommt ins Wanken, es stellt sich heraus, Jona ist der Grund, warum dieser Sturm da ist. Und Jona sagt, dann opfert mich, dann schmeißt mich über die Reling, schmeißt mich ins Mittelmeer, dann habt ihr Frieden. Die Schiffsleute, sie tun das, schmeißen Jona hinaus und der Sturm legt sich. Jona kommt im Wasser an, sinkt auf den Meeresboden hinab und Gott bestellt, so heißt es in der Schrift, bestellt einen großen Fisch, der schluckt ihn, bringt ihn in Sicherheit in seinen Bauch und 3 Tage später spuckt er ihn ins Land. Jona geht dann nach Ninive und verkündigt dort das Evangelium. In diesem Bauch spricht Jona ein Gebet und dieses Gebet soll uns heute Einblick geben in den Glauben von Jona, soll uns heute Einblick geben, wie er sich an den Messias gehalten hat. Dieses Gebet finden wir in Kapitel 2 in den Versen 3 bis 11 oder 3 bis 10. Wir wollen heute die Verse 2 bis 8 uns anschauen, aber lesen möchte ich ab Vers 1 bis Vers 8. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten in das Meer, dass mich die Ströme umspülten. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du mich, Herr, mein Gott, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Diese Verse wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir in diese Verse, in dieses Gebet eintauchen, möchte ich kurz schauen, was der Herr Jesus sagt. Der Herr Jesus soll uns die Ausrichtung geben, wie es immer gut ist, wenn ich einen alttestamentlichen Text habe, zu schauen, was sagt das Neue Testament dazu, um mir dort die Blickrichtung zu geben, dass ich dort meine Richtung einschärfe, um zu sehen, was dieser Text uns sagen möchte. Jesus nimmt dreimal darauf Bezug. Eine Stelle möchte ich lesen, und zwar in Matthäus 12, Vers 39 und 40. Da ist Jesus im Streitgespräch mit den Pharisäern. Gerade hat er ein großes Wunder getan. Dann haben sie ihn dem Teufel bezichtigt. Er würde die Dämonen durch Teufel austreiben. Und daraufhin fragen sie ihn in Matthäus 12, Vers 38, gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt in Vers 39, das möchte ich lesen, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecheres Geschlecht begehrt ein Zeichen, sie haben gerade eins bekommen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus sagt, gleich wie Jona, so auch ich. Jona ist das Vorbild, oder wir sagen Typologie. Jona ist der Typus auf Christus. Jona ist das Vorbild für die 3 Tage und die 3 Nächte, in denen Jesus tot war. Die interessante Parallele dabei ist, das Gericht haben beide eigentlich vor der Zeit ertragen müssen. Jona hat das Gericht auf dem Meeresgrund erlitten und Jesus in 3 Stunden Finsternis. Und so wie Jesus in Anführungszeichen dann sicher war, indem sein Geist im Himmel und sein Leib im Grab lag, so war Jona sicher im Bauch des Fisches. Wenn wir dieses Gebet von Jona uns anschauen, Jona beschwert sich an keiner einzigen Stelle darüber, dass er jetzt in einem ekligen, schleimigen Bauch von einem Fisch ist. Das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Warum? Weil dieser Grund auf diesem Meer, wo er lag, so viel schwerer war. Und so hat Jesus in diesen 3 Stunden das Gericht ertragen und danach diese 3 Tage, wie soll man sagen, war eine Pause, war eine Entspannungszeit. Das wäre natürlich eine falsche Formulierung, ihr versteht, aber das Gericht lag davor. Was ich mit euch heute vorhabe, wir wollen dieses Gebet von Jona anschauen und darin entdecken, dass Jesus, wenn er von Jona spricht, nicht nur die 3 Tage meint, sondern wenn er von Jona spricht, dann steckt dort ein viel, viel tieferer Glaube von Jona, ein viel, viel tieferes Vorbild von Jona dahinter, weil nämlich, und das ist meine Arbeitsthese, die ich in den Raum stellen möchte, Jona sich in diesen Versen ständig ununterbrochen auf die Psalmen bezieht. Jona spielt am laufenden Stück auf einen und auf den nächsten Psalm an. Manchmal sind es wörtliche Phrasen, die er rausnimmt, wir werden uns einige anschauen. Manchmal sind es Anklänge, manchmal sind es ähnliche Themen. Und das Interessante daran ist, er spielt ganz gezielt auf messianische Leidenspsalme an. Er wählt nicht irgendwelche Psalmen, natürlich, wir wissen, jeder Psalm redet von Christus, aber er wählt die messianischen Leidenspsalme. An den Stellen, wo die Psalmisten, unter anderem David, beschreiben, wie der Messias leiden wird. Und diese Psalmstellen greift sich Jona raus. Und er sagt es, das gilt mir. Und ich möchte mit euch das an verschiedenen Bibelstellen durchgehen. Wir werden nicht Jona 2 Vers für Vers auslegen, sondern wir werden immer wieder diese Verse wiederkäuen und sie immer wieder anschauen, wir wollen in verschiedenen Schritten durch diese Verse durchgehen, anhand von Psalmen, und wollen uns dabei anschauen, welchen Glauben und welchen Vertrauen Jona in den Messias hatte. Den ersten Psalm, den ich mit euch anschauen möchte, ist Psalm 69. Ich möchte, bevor ich diesen Psalm mit euch anschaue, euch zeigen, dass dieser Psalm von Jesus redet. Im Psalm 69, ich habe ihn rausgesucht, weil es extrem einfach ist. Der Psalm wird, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Mal im Neuen Testament zitiert und die neutestamentlichen Schreiber sagen, das ist Jesus. Guckt in Vers 5, da steht, wenn er Verweisstellen hat, kann das nachlesen, da wird ein Verweis auf Johannes 15, Vers 25 finden. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Das zitiert Jesus in Johannes 15, kurz bevor er dann verurteilt wird, bevor er gekreuzigt wird, sagt er, sie hassen euch und sie hassen mich und sie hassen mich ohne Ursache. Ich möchte in Vers 9 herausgreifen. Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Das ist Johannes 7, als Jesus zum Fest hochgehen soll, sagen seine Brüder auf, Jesus, geh hoch, du möchtest doch bekannt werden. Und Jesus sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht. Und Johannes fügt diesen Satz ein und sagt, auch sie glaubten nicht an ihn. Jesus ist den Brüdern entfremdet. Vers 10, vielleicht die offensichtlichste und bekannteste Verweis, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das wird zitiert in Johannes 2, als Jesus den Tempel reinigt, steht dieses, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Vers 10 wird gleich weiter zitiert in Römer 15, die Schmähung derer, die mich schmähen, sind auf dich gefallen. Das zitiert Paulus in Römer 15, Vers 23 und 24 zitierte Paulus in Römer 11, um zu zeigen, jetzt haben die Juden haben den Messias verworfen, deswegen werden sie gerichtet werden. In den Vers 26, ich lese noch, ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und ihre Zelte soll niemand mehr bewohnen. Das ist das, was Petrus zitiert, als sie beschließen, sie brauchen einen neuen, weil Judas verworfen wurde. Apostelgeschichte 1, Vers 20 wird dieser Vers zitiert. Wir sehen also, es gibt eine Masse an Zitaten. Psalm 69 spricht offensichtlich von Jesus Christus. Er spricht von seinem Leiden, er spricht von dem Gericht über die Feinde und er spricht von seiner Rettung. Worauf ich heute hinaus möchte, sind die Verse 2 bis 4, und zwar die Verse, auf die Jona anspielt. Jona setzt hier sein Leiden parallel zu dem Leiden des Messias. Jetzt wollen wir Texte miteinander vergleichen und das vermutlich, also entweder müsst ihr jetzt eine zweite Bibel holen, habt 20 Sekunden oder so, oder ihr müsst die Bibel von eurem Partner nehmen und damit reingucken, oder aber, ich mache euch einen Vorschlag, Markus, blendest du es ein, ich gebe euch eine PowerPoint. Ich habe euch den Jona-Text abgedruckt, ja, für euch ist jetzt Pech, die ihr vor mir sitzt. Ich habe euch den Jona-Text abgedruckt, der Psalm-Text, der fehlt. Ihr könnt euch entscheiden, ob ich ihn vergessen habt, aber ob ich es bewusst draußen gelassen habt. Ich würde vom zweiten ausgehen, dass ihr mitlesen dürft. Also schlagt den Psalm auf und den Jona-Text dürft ihr an der PowerPoint mitlesen. Wir wollen diese Texte vergleichen. Vers 2. Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Der Messias sagt, die Wasser gehen ihm bis an die Seele. Jona in Jona 2, Vers 6, ihr könnt es nebendran lesen, er sagt, die Wasser umringen mich bis an die Seele. Also genau die gleiche Formulierung. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Also wir sehen schon an dieser Stelle, vor allem bei dieser Formulierung, die Wasser gehen mir bis an die Seele. Jona spielt auf den Messias an. Und er sagt, Messias, dieses Leiden, das habe ich. Dieses Leiden habe ich in der Zeit, dass ich auf dem Meeresgrund lag. Den dritten Vers wollen wir uns anschauen. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und habe keinen Nochmal. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut umströmt mich. Jona 2, Vers 4 spricht er von der Tiefe, er spricht vom Meer und er spricht von der Strömung, die ihn umspült hat. Und wir gehen weiter, wir nehmen noch den Vers 6 dazu. Da sagt er, die Wasser umringen mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, wieder dieses Wort Tiefe. Meergras umschlang mein Haupt. Und in Jona steht, ich habe keinen Stand. Wir können es uns so vorstellen, wenn jemand seinen Kopf mit Meergras, also Algen und so Sachen umschlungen ist, dann ist der Kopf nicht in 1,80 Meter Höhe, sondern ist der Kopf auf dem Boden. Er hatte keinen Stand. Er ist auf den Boden gesunken, weggekippt und lag mit dem Kopf auf dem Boden. Und mehr Gras hat ihn umschlungen. So wie der Messias sagt, ich hatte keinen Stand. Ich möchte mit euch den vierten Vers lesen. Ich bin müde von meinem Schreien. Meine Kehle, oder die Elberfelder übersetzt Seele, meine Seele ist vertrocknet, meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Jonas sagt in 2 Vers 8, ihr könnt es lesen, meine Seele ist in mir verschmachtet. Der Messias sagt, meine Seele ist vertrocknet. Da gedachte ich an den Herrn. Und der Messias sagt, ich harrte auf den Herrn. Ihr seht diese starken Parallelen, die Jona hat, diese starken Parallelen, die Jona aus diesem Psalm 69 herauszieht. Ich möchte euch noch, das habe ich nicht in der PowerPoint, weil das mir heute beim Durchlesen erst aufgefallen ist, ich möchte euch noch ein paar Verse weitergehen. Markus, machst du die PowerPoint wieder aus? Und zwar möchte ich in den Vers 33 bis 35 gehen. Da steht geschrieben, wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Dieses das ist das Evangelium, ist das Erlösungswerk von Jesus. Also wenn die Elenden, und Jona war sicherlich ein Elender da unten, ich paraphrasiere mal, wenn Jona das Evangelium gesehen hat, wird er sich freuen. Die ihr Gott sucht, Jona harrte auf Gott, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Denn der Herr erhört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Wo war Jona gefangen? Im Bauch des Fisches. Die Himmel und die Erde sollen ihn rühmen und die Meer und alles, was darinnen ist. Jona war im Meer und Jona rühmte Gott. Ich vermute, es ist nicht die erste Auslegung von diesem Vers, aber ich habe es trotzdem mit hineingenommen. Auch das, Jona im Meer, er rühmte Gott. Ganz praktische Umsetzung von diesem Vers. Ich möchte an dieser Stelle, nachdem wir uns den Psalm 69 angeguckt haben, das erste Mal zusammenfassen und das erste Mal ableiten, was können wir von diesen Anspielungen von Jona lernen. Ich zeige euch ganz am Schluss eine Grafik, da zeige ich 14 Psalmen, aus denen herauszitiert. Das sind die, die ich mittels Kommentaren und Konkordanzen so gefunden habe. Vielleicht motiviert es euch weiterzusuchen. Wir gehen heute bei weitem nicht auf alle ein. Aber was können wir davon lernen von diesem einen Psalm? Und so macht Jonas ja es öfter. Wir können lernen, Jona sagt, dieses Leiden vom Messias, das bin ich. Ich habe mich gefragt, okay, Jona, wenn wir dich frech fragen wollen, du bist ein schlechter Prophet, bist du auch ein schlechter Bibelausleger? Weil Psalm 69 redet offensichtlich nicht von dir, sondern redet vom Messias. Jona war weder ein schlechter Prophet, denn er ging nachher nach Ninive, noch war ein schlechter Bibelausleger. Denn die Frage ist, wessen Leiden hat denn der Messias getragen? War es sein eigenes? War das das Leiden, das er getragen hat, weil er gesündigt hat? Sicher nicht. Der Messias hat nicht gesündigt und musste nicht für seine Sünden Leiden tragen. Wessen Leiden waren es dann? Unter anderem unter anderem hat er die Sünden und deswegen die Leiden von Jona getragen. Es waren die Leiden von Jona. Jona hätte im Meer, wenn er gestorben wäre, wäre er sofort in das Totenreich gegangen und danach in die Hölle, wenn er nicht Christus gehabt hätte. Dann hätte Jona tatsächlich diese Leiden tragen müssen. So aber hat der Messias die Leiden getragen. Aber es waren nicht die Leiden des Messias, sondern es waren von Jona unter anderem verursacht und von jedem anderen Christen, der je gelebt hat und je leben wird. Deswegen, Jona sagt, diese Leiden, die ich da bei Messias gefunden habe, die sind mir zuzuschreiben, die kommen von mir. Und jetzt in dieser Situation, wo er im Meer war, hat er das wahrgenommen, er hat es verstanden und hat gesagt, Messias, diese Leiden, die du trägst, sind von mir verursacht, das sind meine Leiden. Und das Wunderbare dabei ist, Jona hat sie im messianischen Psalmen gefunden, im Psalm, die der Messias trägt. Das Evangelium in diesem, wie Jona es verstanden hat, ist: Mein Leiden wird vom Messias getragen. Mein Leiden hat den Messias getragen. Ich habe dieses ganze Gebet von Jona mal so zusammengefasst, um es auf den Punkt zu bringen. Jona hätte auch kurz und knapp beten können: Herr, mein Gott, ich glaube, dass der Messias kommen wird, um für sein Volk zu leiden. Bitte rechne mir sein Leiden an, denn ich kann meines nicht tragen. Bitte Gott, ich weiß, der Messias wird leiden. Bitte nimm mein Leiden und pack's auf ihn, weil ich müsste hier sterben. Ich hätte keine Chance zu leben. Das ist, warum Jona auf den Messias glaubt, an den Messias glaubte. Und wie Jona, wie wir eingangs gesehen haben, ein Vorbild oder ein Typus auf den Messias war, so ist Jesus die Erfüllung. Im Alten Testament sind die ganzen Bilder klein und schattenhaft. Wir haben das die letzten Male mit dem Tempel angeschaut. Das ist ein kleiner Tempel aus Steinen. Und im Neuen Testament und dann in der Vollendung ein riesiger, weltumfassender Tempel. Und so ist die Leiden des Messias klein, buchstäblich mit Wasser, mit Fluten, mit Seetang und so weiter. Und die Leiden des Messias sind um Welten größer. Sie haben sich bei ihm erfüllt und sie haben auch nichts mit Wasser zu tun, sondern sie haben sich mit dem Zorn Gottes zu tun, der er getragen hat. Der Zorn Gottes, der auf Christus gekommen ist, der im Neuen Testament so umschrieben wird, mit einer Finsternis. Ich habe mir überlegt, vielleicht liegt es daran einfach, weil die Apostel und die Schreiber im Neuen Testament nichts gefunden haben, wie sie hätten dieses Leiden ausdrücken können. Im Alten Testament sehen wir die Massen von einem Meer, die Kraft von einem Meer. Und wer schon mal in eine ordentliche Welle, von einer ordentlichen Welle umgeschmissen wurde, der kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und das war dann am Strand vermutlich. Noch keiner war im Mittelmeer auf dem Grund vom Meer. Was müssen das für gewaltige Mächte sein? Und wie viel größer die bei Messias? Jona also hat gesehen, dass der Messias seine Leiden tragen wird. Und jetzt möchte ich mit euch nochmal Jona 2 durchlesen, nicht um es im Detail auszulegen, sondern einfach durchlesen und einzelne Worte hervorgreifen, zu zeigen, in diesem Gebet sehen wir, dass es nicht das Leiden des Jonas ist, sondern dass es eigentlich was Größeres durchschimmert in diesem Gebet. Lasst uns nochmal in Jona 2, Vers 3 einsteigen und die Verse lesen. Und ich möchte an wenigen Punkten kurz anhalten. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Das Totenreich oder der Scheol oder der Hades ist der Ort, wo die Toten hinkommen, um auf das Gericht warten. Jona war nicht tot. Jona war definitiv nicht an diesem Ort. Aber er spricht so. Vers 4. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten in das Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Hat Gott Jona verstoßen? Ist nicht vielmehr der Messias, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann ein Mensch wirklich auf dieser Erde von Gott verstoßen sein, so dass er endgültig nicht mehr auf ihn schaut? Oder ist nicht der Messias? Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Ein Ausleger weist darauf hin, Jona wurde durch Meergras gekrönt und Messias wurde durch eine Dornenkrone gekrönt. Das sieht die Parallele hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob man es sehen muss, aber dann deutet er das auch an. Der Messias wurde wie Jona ebenfalls gekrönt. Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war ewiglich hinter mir verriegelt. Wir brauchen nur Jona 3 zu lesen und sehen, dass das nicht richtig ist. Aber beim Messias, dem Messias hat die Ewigkeit erlitten. Hat für mich, hat für Jona und für viele andere die Ewigkeit erlitten in 3 Stunden. Da hast du, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. War Jona im Grab? War es nicht vielmehr der Messias, der im Grab war? Jona war im Meer, nicht im Grab. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wir sehen, wenn wir dieses Gebet anschauen, das ist durchtränkt, nicht nur vom Psalm, sondern von einem schimmernden, durchschimmernden Leiden des Messias. Es ist durchtränkt von dem, was Jesus Christus erlebt hat. Ich möchte einen Cut machen und diese ganze Thematik, die wir jetzt gerade angeschaut haben, noch ein zweites Mal wiederholen, nicht so ausführlich, aber ich möchte einen zweiten Leidenspsalm anführen, um euch die Möglichkeit zu geben, das, was wir es gerade angehört und gelernt haben, nochmal zu rekapitulieren und nochmal zu wiederholen, damit, was wir es gehört haben, vertieft wird und dass ihr vielleicht auch gleich nebenher schon mitdenken könnt, wie ihr dann oder wie wir so Psalmen auslegen und wie wir sie verstehen. Am Ende werde ich nachher, möchte ich euch oder hoffe ich, euch ein bisschen erklärt zu haben, wie wir messianische Leidenspsalmen in unseren Leidenszeiten lesen können, wie wir sie verstehen können. Ich denke, den Schlüssel haben wir gerade uns erarbeitet. Ich möchte euch in Psalm 18 die Möglichkeit geben, das für euch nochmal mitzudenken, indem wir das nochmal zusammen erarbeiten. Psalm 18. Bevor wir die PowerPoint anmachen, zeige ich euch wieder, dass dieser Psalm von Jesus redet. Dass da keine Zweifel hat. Ich möchte in Vers 21 bis 25 lesen und euch zeigen, dass das hier eindeutig nur vom Messias erfüllt sein kann. Vers 21. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Wem kann nach seiner eigenen Gerechtigkeit vergolten werden und gleichzeitig belohnt werden? Welcher Mensch wäre das? Es gibt nur einen. Paulus sagt, sie alle verfehlen der Herrlichkeit Gottes. Es ist unmöglich, dass keiner, der gerecht ist. Vers 22, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt. Ich bin nicht abgefallen von meinem Gott. Wer kann das von sich behaupten? Nicht abgefallen. Sondern alle seine Verordnungen habe ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Wer von euch hat keine einzige Satzung jemals in seinem Leben gehalten? Und übrigens, dass es nicht Jona war. Das brauchen wir in Jona 1 zu lesen, dann ist klar. Vers 24, und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Wenn Gott auf meine Hände schauen würde, dann wäre nicht so gut. Aber wenn er auf die Hände des Messias schaut, dann sieht er dort reine Hände. Vers 51, um die Sache ganz klar zu machen, dich, der seinem König große Siege verheißen hat und der Gnade erwiesen hat seinem Messias, seinem Gesalbten, seinem Christus. Und jetzt kommt im letzten Satz David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Wer ist der wahre David? Wer ist der vollkommene David? Wer ist der vollkommene König? Jesus Christus. Psalm 18 spricht von Jesus Christus. Und jetzt möchte ich mit euch, ich denke die Verse, ich kann es euch einblenden, die Verse 5 bis 7 wollen wir uns anschauen und so wieder vom Leiden des Messias und vom Leiden Jonas lernen. Ich lese den Vers 5. Die Fesseln des Todes umfingen mich, Ströme Belials schreckten mich. Ihr seht es eingeblendet, die Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Ein Vers, den wir schon ein paar Mal angeguckt haben, wir sehen wieder diese parallelen Formulierungen des Umfingens des Wassers des Daesh. Der Vers 6. Die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. Das Umschlingen hätten wir wieder mit dem Seegras machen können. Ich habe diesmal den Vers 2, wo wir das Totenreich haben oder den Scheol. Wieder diese gleiche Formulierung, beide sind wieder am Totenreich. So die Formulierung. So, den Vers 7. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er erhörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Ich habe den Vers 2 gewählt. Wir könnten auch Vers 5 und Vers 8 anführen. Das sind die Textstellen, wo dann vom Tempel die Rede ist, wo Jonas sagt, das Schreien kam zum Tempel. Ich habe hier den Vers 2 nur abgebildet, weil sonst die PowerPoint platzen würde. In meiner Bedrängnis oder eben auch wieder in meiner Bedrängnis rief ich zu Gott. Wir haben die gleiche Formulierung wieder. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und Jona, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Ich schrie zu ihm und er hat mich erhört. Wir sehen diese starken Parallelen hier sogar wieder mit dem Wortlaut gleich zwischen den beiden Textstellen. Und hier habe ich es jetzt. Okay, hier habe ich jetzt den Tempel. Genau, hätte ich auf mein Skript schauen sollen. Da habe ich den Tempel, was ich gerade gesagt habe. Jonas Gebet wurde im Tempel erhört. Und so sagt es Jona in 2 Vers 8, dass Gott ihn im Tempel erhört hat. Welcher Tempel ist gemeint? Nach den letzten Predigten sollte klar sein, es ist kein Tempel in Jerusalem. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Tonnen Wasser über ihm waren? Wie weit die Entfernung war vom Mittelmeer bis nach Jerusalem? Da hätte gut schreien müssen, oder? Ich vermute, es ging um den himmlischen Tempel. Auch wenn da die Distanz wohl größer ist, ist doch das Ohr von Gott da williger zu hören. Und er hört gern, wenn wir zu seinem himmlischen Tempel schreien. Dieser Vergleich zeigt nichts anderes, wie wir vorher schon gesehen haben. Er zeigt wieder, Jona identifiziert sich voll mit dem Messias und sagt, deine Leiden sind eigentlich meine Leiden. Das, was ich hätte erleiden müssen, das hat Messias, hast du erlitten. Wir können auch sagen, um eine theologische Sprache reinzubringen, der Messias hat stellvertretend für Jona gelitten. Jona im Bauch des Fisches hat wieder gesagt, ich glaube, und wir wiederholen, ich glaube, dass der Messias kommen wird und bitte Gott, wälz meine Leiden auf ihn. Ich pack's nicht. Ich müsste sterben. Und er müsste sterben, nicht nur im Wasser, sondern in die Ewigkeit hinein. Das waren zwei messianische Leidenspsalmen, die ich euch zeigen wollte. Psalm 27, Psalm 30, Psalm 31, ich zeige es euch nachher. Werden weitere Psalme, auf die Jona anspielt. Ihr müsst mich erinnern, okay, dass ich es nachher nicht zeige, weil das ist eigentlich ganz am Schluss, da bin ich schon zu Ende. Das sind Psalme, auf die Jona anspielt. Wir haben noch weitere Psalme, und zwar spielt Jona nicht nur auf Leidenspsalme an, sondern er geht einen Schritt weiter. Er spielt auf Psalme an, wo es um die Rettung geht, wo der Messias Menschen rettet. Auf diese Psalme spielt er auch an. Ich habe mir einen hier rausgesucht, den ich mit euch zusammen anschauen möchte. Vielleicht einer der bekanntesten, Psalm 50, möchte ich mit euch anschauen. Und in diesem Psalm ist jetzt generell von Gott rettet die Rede. Was heißt der Name Jesus? Der Name Jesus heißt, der Herr ist Rettung. Es gibt keinen anderen Gott, der retten könnte im Alten Testament, denn Jesus Christus. Überall, wo Gott im Alten Testament Menschen aus seiner Sündennot herausrettet, geht es nur um Jesus. Johannes 14, 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sind klare Stellen, die es bezeugen. Deswegen ist dieser Gott, der rettet im Psalm 50, ist der Messias. Und an diesen Messias krallt sich jetzt Jona und sagt nicht nur, bitte trag meine Sünden, ich kann sie nicht tragen, sondern er sagt, bitte rette mich, ich kann es nicht. Ich möchte Psalm 50 lesen, ab Vers 7 bis 13 zunächst mal. Genau, ich blende euch die PowerPoint wieder ein. Hier eine ganz kurze Zusammenfassung nur, die ganzen Verse abzudrucken, könnt ihr euch vorstellen, das wäre unmöglich. Was ich euch zeigen möchte, ich habe den Opferdienst Und Jona wendet sich zum Tempel. Wir werden es gleich sehen, was hier von Opferdienst gemeint ist. Und Jona wendet sich zum Tempel in seinem Gebet. Also Vers 7. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege Zeugnis gegen dich ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf den Feldern regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, als ob Gott hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen und Blut von Böcken trinken? Gott sagt, ihr Menschen, ich kenne eure Opfer, ich kenne eure Bemühungen, die ihr anbringt, aber das ist nicht der Punkt. Deswegen rette ich euch nicht. Das ist nicht der Punkt, warum ich euch anklagen möchte. Das ist nicht der Punkt, wie ihr Rettung bei mir findet. Und so sagt Jona, ich schreie zum Tempel. Und genau das ist, was Gott von ihm erbittet. Ich möchte den Vers 15 mit uns lesen. Und ich rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du wirst mich ehren. Jetzt ist, was der Psalmist sagt. Jetzt muss ich meine Textstelle wieder aufschlagen. Und Jona sagt, aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn. Ich habe hier dieses hebräische Wort dahinter gesetzt, hinter Drangsal. Dieses Wort Drangsal ist genau das gleiche Wort, das im Psalm 50, Vers 15 vorkommt und dort mit Not übersetzt wird. Also genau die gleiche Situation, die wir haben zwischen Psalm 50, Vers 15 und Jona 2, Vers 3. Jona schrie in der Not oder in seiner Drangsal zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Und der Psalmist sagt genau das. Rufe mich an in der Not. Nicht der Psalmist, Jesus sagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das ist nicht deine Opfer, nicht das, was du leistest, nicht die Werke, die du tust. Ruf mich an. Das ist, was die Neue Testament sagt im Römer 10 zum Beispiel. All, die den Herrn anrufen, die werden gerettet werden. Das Anrufen, bei Gott um Hilfe schreien, er wird retten. Vers 14 und Vers 15 nochmal zusammengenommen. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du wirst mich ehren. Genau das tut Jona. In 2 Vers 10 sagt er, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, opfere mir Dank, ich will Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Die Rettung kommt von Herrn. Das ist das, was dort geschieht. Wir sehen diese ganz engen Verknüpfungen. Jona hatte keine Bibel dabei, sonst hätte er aufgeschlagen, sagt Jesus, Psalm 50, aber die wäre im Fisch kaputt gegangen. Jona hat diesen Psalm im Kopf gehabt und hat sich darauf berufen und hat gesagt, Gott, du hast gesagt, wenn ich dich anrufe in Zeit meiner Not, dann wirst du mich retten. Und weißt du, ich will dich loben. Ich will nach Ninive gehen, dein Evangelium verkündigen. Dass Jona dann launisch war, ist eine andere Sache, aber darin hat er Gott verherrlicht. Dadurch haben wir dieses Zeugnis heute von ihm, dieses Zeugnis des Glaubens. Wir sehen, wie Jona auf diesen Rettungspsalm anspielt. Und so spielt er noch auf ganz viele andere Psalme an und wendet sich immer wieder und sagt, Gott, es steht doch in deinem Wort, durch den Messias, du wirst mich retten, wenn ich dich anrufe. Lasst uns mal zurückgehen, nochmal in Jona 2 und lasst uns anschauen, dass das, was wir im Psalm 50 entdeckt haben, Jona auch schon in seinem Buch selber schreibt. Und zwar möchte ich mit euch lesen, Jona 2, Vers 10. Das ist, was wir gerade schon gelesen haben. Da steht, ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und hier sagt der hebräische Text einfach nur JHWH, also der Gottesname, und das zweite Wort ist Yeshua. Also JHWH, Yeshua. Der Messias, Jona kannte den Namen des Messias. Er sagt hier, ich weiß, durch Jesus wird meine Rettung kommen. Dieses Wort Yeshua, wir hatten es vorher schon mal, heißt, Gott wird retten. Gott wird mich von Sünde retten oder Gott wird retten. Und darauf beruft er sich. Ich weiß, dass durch Jesus die Rettung kommt. Wir haben gesehen im Psalm 50, dass Jona sagt, dass der Psalmist sagt, nicht durch Opfer, nicht durch das, was ihr leistet, sondern das alleinige Anrufen. Wir könnten das zusammenfassen mit Gnade. Und auch das möchte ich euch zeigen, dass Jona das wusste. Liest mal 4, Vers 2. Also die Stadt Ninive wurde verschont, Jona hat dort gepredigt, sie wurde verschont und dann wird Jona zornig. Ich lese ab Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Also er spricht von der Zerstörung oder von der Nichtzerstörung. Und jetzt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, langsam und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Jonas sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist. Er wusste, dass Gott durch Gnade rettet. Johannes 1 sagt, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn Gott durch Gnade rettet, dann alleine durch Jesus Christus. Dann ist Jesus Christus die einzige Möglichkeit. Das ist, was Jona wusste. Das ist, was Jona, wie Jona sich an den Messias klammerte. Und warum er die messianischen Psalme auf sich bezog. Weil er wusste, seine Rettung liegt allein in Jesus Christus. Ich möchte an dieser Stelle eine Anwendung machen. Und an dieser Stelle fragen, was kriegen wir heute? Was können wir heute tatsächlich von Jona lernen? Nämlich wie lesen wir die messianischen Psalmen in den Nöten unseres Lebens. Und ich möchte vor allem zuerst mal den Tod anstellen. Das war die Situation von Jona, seine Sünde, die ihn in den Tod hier führte. Dann auch der ewige Tod oder Anfechtung, wenn man dem Wort Gottes nicht gehorchen möchte, wie Jona. Oder Ungerechtigkeit, die man erleidet oder was auch immer ihr habt in eurem Leben. Die messianischen Psalmen, die gelten denen, die in Christus sind. 2. Korinther 1, Vers 20 sagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Jesus Christus ist sowohl das Ja als auch das Amen. Wenn du in Jesus Christus bist, das gilt dir, in Jesus Christus. Du darfst, wie Jona, Psalm 69, Psalm 18, Psalm 50 nehmen und sagen, Jesus, das ist mein Leiden, das, was du getragen hast, ist mein Leiden, ich hätte es verdient. Und ich danke dir, dass du es getragen hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du es getragen hast. Und weitergehen, nicht dabei stehen bleiben zu sagen, dann rette mich. Bitte rette mich. Das heißt es nicht, wenn ich die Bedürfnis habe, einen Ferrari zu fahren, dass er mich rettet und dieses Bedürfnis gestillt. Sondern das heißt zunächst mal, Jesus rettet mich über den Tod hinaus. Gott ist ein Gott, der über den Tod hinaus rettet. Und der mit unserer Sünde fertig wurde, der mit unserem Tod fertig wurde. So können wir wie Jona diese Psalmen nehmen und sie auf uns beziehen, indem wir sagen, Jesus, du hast meine Schuld getragen. In Jesus, in dir finde ich Rettung. Und ich möchte dieses Gebet, das ich vorher von Jona zusammengefasst habe, möchte ich nochmal reduzieren und möchte es nochmal anwenden und es formulieren auf mich, auf uns. Herr, mein Gott, ich glaube, dass Jesus kam, um für mich zu leiden. Danke, dass dies mir gilt, denn ich kann das Leiden nicht tragen. Das ist, wie Jona gebetet hat, warum er sich auf die Psalmen gestützt hat. Das ist, wie wir beten dürfen und uns das so an die Psalme halten. Ich möchte mit einem weiteren Psalm Psalm 107 diese ganze Geschichte zusammenfassen und euch zeigen, das ist wieder ein messianischer Rettungspsalm, möchte euch zeigen, wie Psalm 107 in einem Abschnitt dieses ganze Jona-Buch zusammenfasst und so die Rettung beschreibt. Warum machen wir das? Wieder, damit ihr die Möglichkeit habt, zu rekapitulieren. Ich habe euch jetzt gesagt, wie könnt ihr die messianischen Psalmen lesen? Denkt mit und vielleicht hört ihr nicht Jona, sondern hört ihr Markus oder hört ihr Johanna oder so weiter. Vielleicht hört ihr euren Namen darin. Also Psalm 107, das habe ich vorher gesagt und noch nicht aufgeschlagen, das heißt, ihr seid schneller wie ich. So, Psalm 107 hat 4 Zyklen, in denen er immer wieder einen Ablauf der Rettung beschreibt. Da gibt es immer wieder ein Refrain, Vers 8, Vers 15 und so weiter, Vers 21, 31. Und in diesem Zyklus wird immer wieder ein Ablauf zur Rettung beschrieben. Und ich möchte in den zweiten Zyklus hineinspringen, weil ich denke, dieser Zyklus beschreibt uns und fasst sehr gut diese Bibelstunde zusammen. Ja, ich blende es euch ein. Genau, da fangen wir nachher an. Vers 10, Psalm 107, Vers 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Wer ist das? Finsternis? Jona. Im Bauch des Fisches? Ich vermute keine LED-Beleuchtung. Das war sicherlich ziemlich finster. Also es geht um Leute wie Jona. Vers 11, weil sie dem Wort Gottes widerstrebten und den Rat Gottes verachtet hatten. Deswegen sitzen sie dort. Ich muss euch nicht erzählen, dass das auf Jona passt. Ich habe euch hier den 1, Vers 3 mitgebracht. Jona floh vor dem Angesicht des Herrn, hat dem Wort Gottes offensichtlich widerstanden und hat sich dagegen gewandt. Genau von solchen spricht dieser Psalm. Vers 12 und 13. Was ist die Folge dessen, dass sie dem Wort Gottes widerstanden haben? So dass er, Gott, ihr Herz zum Unglück beugte. Sie strauchelten, ja, sie strauchelten über die Reling hinaus, könnte man sagen, und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Ich habe den Vers 3 mitgebracht. In meiner Drangsal schrie ich. Das sind Verse, die wir auch schon angeguckt haben. Jona strauchelte in das Meer hinabgesenkt, keine Hilfe war da. Ihr blickt dir mal, du liegst auf dem Meeresboden mitten im Mittelmeer und du weißt, wir heute, die wir auf der Schule waren, unser Luftvorrat hält vielleicht noch 2-3 Minuten. Dazu kommen die Wassermassen, die wir uns nicht vorstellen können, die auf uns eindrücken. Quellen sagen, dass nicht das Ersticken das Problem ist, sondern eigentlich die Wassermassen, die auf einen eindrücken. Und vielleicht einen kleinen Geschmack kriegen wir davon im Freibad, wenn wir vom 10-Meter-Turm oder sowas springen. Wie viel mehr ist das dann bei 20, 30, 40 Meter? Und in dieser Situation lag Jona und keine Hilfe war da. Keine Hilfe war da, wie hätte er hochschwimmen sollen. Nasse Kleidung war schwer, die meisten damals konnten nicht schwimmen. Keine Hilfe war da. Aber Jona schrie zum Herrn und der Herr rettete ihn aus seinen Ängsten. Das haben wir uns angeschaut. Vers 14, er führt sie heraus aus der Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Hier kommt ein Gedanke, den wir noch nicht so angeschaut haben, und zwar, wie wir in 2 Vers 7 lesen, dass hinter Jona die Erde verriegelt war und dass Jona im Grab gefangen war. Hinter Jona war verriegelt. Und jetzt sagt der Psalmist, Gott zerreißt diese Fesseln. Gott zerreißt die Fesseln der Sünde, Gott zerreißt die Fesseln des Todes und schafft einen Ausweg, wie der Mensch bestehen kann. Der Vers 15, das ist der Refrain, sie aber sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkinder. Das Wunder, genau darauf will ich hinaus. Ich habe mir gerade überlegt, warum der Fisch hier markiert ist. Das ist das Wunder. Eigentlich ja nicht schwierig. Hätte Jona damit gerechnet, auf diesem tiefen Meeresgrund, wir haben es uns gerade angeschaut, hätte Jona damit gerechnet, dass Gott ihn retten wird. In Vers 1, in Jona 2 steht, Gott bestellte den großen Fisch. Nicht wie im Restaurant, dass es dann Jahre braucht, sondern eher wie bei McDonald's, schnell, zackig. Der Fisch war da. Und in Vers 10 steht dann bei Jona, wir können es lesen, und Gott gebot dem Fisch, dann Jona auszuspucken. Also Gott ist es, der diesen Fisch in der Hand hat. Die meisten kritischen Kommentare stützen sich darauf und sagen, ja, steht ja unmöglich. In der Vorbereitung habe ich mir angeguckt, ein Blauwal, das war vermutlich nicht ein Blauwal. Ein Blauwal ist 30 Meter lang, also weiß nicht, wie lang euer Haus ist, so zwischen 8 und 10, 12 Meter. Ein Blauwal ist 30 Meter lang, hat ein Herz so groß wie ein Golf. Und jetzt sagt mir bitte, dass da kein Mensch reinpasst. Durch die Hauptschlagader, die wir hier drin haben, könnte ein Mensch durchlaufen. Das würde ihn zwar ordentlich hin und her schucken, aber ein Mensch würde da durchpassen. Und ein Blauwal, die Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, kann irgendwie tonnenweise Essen auf einmal einhauchen. Ganz ehrlich, 80 Kilo, was ist das? Das merkt er gar nicht. Es war das kein Blauwal, sondern vermutlich andere Wale, aber es gibt Wale, die nicht weit kleiner sind, die auch im Mittelmeer vorzufinden sind. Es ist völlig möglich und vor allem Gott ist der Schöpfer vom Himmel und von Erden. Er hätte in diesem Moment, wenn er es gewollt hätte, eine Spezies schaffen können und sie nach wieder nehmen können. Hat er vermutlich nicht, aber er hätte, war möglich. Gott ist der Schöpfer. Es ist völlig möglich, dass das möglich ist. Gott, so sagt es hier, Psalm 15, er tut ein Wunder und rettet so die Menschenkinder. Und in Vers 16 möchte ich noch anschauen, denn er hat die ehernen Türen zerbrochen und die eisernen Riegel zerschlagen. In Jona 2, Vers 7 heißt es, Jonas sang zu den Gründen der Berge hinab, die Erde waren auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, o Herr, mich aus dem Grab herausgeholt und so weiter. Die Riegel hat er zerbrochen. Die Riegel hat er zerbrochen. Wie wird Jesus in Offenbarung 1 bezeichnet? Wie bezeichnet er sich selber? In Offenbarung 1, Vers 17 und 18, als er Johannes begegnet, sagte er von sich selber, ich steige am Ende von Vers 17 ein, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus Christus. Und jetzt könnt ihr, wisst ihr, warum die Riegel bei Jona zerbrochen wurden? Weil Jesus den Tod besiegt hat. Er hat den Tod, den Schlüssel weggenommen, hat gesagt, und jetzt entscheide ich, wer dort rein und raus geht. Und Jona ist ganz sicher nicht, der dort reingeht und der dort gefangen bleibt. Jesus Christus ist derjenige, von dem hier im Psalm 107 die Rede ist. Und der Psalm 107 ist das, fasst unseren Jona-Bericht zusammen. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Wo haben wir angefangen? Wir haben uns angeschaut, Jona als Vorbild auf Christus. So sagt es der Herr Jesus. Er sagt uns, ihr müsst so diesen Text verstehen. Jona ist ein Vorbild auf mich. Wir haben uns die Frage gestellt, ob der Vorbildcharakter auf 3 Tage und 3 Nächte begrenzt ist oder ob der Vorbildcharakter viel, viel tiefer gehend ist. Schon allein deswegen, weil Jona in Kapitel 1, wie Jesus auf dem Schiff geschlafen hat und so weiter, haben wir noch einen größeren Vorbildcharakter. Aber wir haben hier in Kapitel 2, und das war mein Anliegen, euch zu zeigen, Jona ist ein unglaublich tiefgehendes Vorbild für den Herrn Jesus. Er hat den Herrn Jesus gekannt und hat sich an ihn geklammert, an die Verheißungen, die aus seiner Perspektive noch weit, weit im Voraus waren. Und er hat sich daran geklammert, hat gesagt, bitte, Jesus, wegen dir, rette mich. Und der Herr Jesus hat ihn gerettet. Und ich bin sicher, dass der Jesus das im Kopf hatte, als er auf Jona angespielt hatte. Nicht nur 3 Tage und 3 Nächte. Wir können also Jona als Vorbild sehen und wir können Jona, ich habe es bezeichnet, als Christ sehen. Jona ist ein Christ. Warum Christ? Weil dem Christus nachgefolgt ist. Warum? Weil er sich, und das haben wir uns ausgiebig angeguckt, er hat sich an diese messianischen Psalme gehalten, hat sich daran festgeklammert, hat gesagt, diese Verheißungen auf den Messias, die ich verursacht habe, wo ich die Schuld dafür bin, die sind meine Rettung, weil Christus litt, deswegen muss ich es nicht tun. Und gleichzeitig hat er gewusst, weil Christus mich retten kann, weil Christus die vielen retten wird, deswegen kann ich gerettet werden. Und so durfte Jona aus dem Wasser heraus, aus dem Fisch heraus und ist nach Nineveh gegangen. Hat Freude gehabt, Gott zu dienen, dass das von kurzer Dauer war und dass der Jona seine Eigenheiten hatte, wüssten wir, das kenne ich auch von meinem Leben, das kennen wir wohl alle. Das ändert aber nichts an der Rettung. Das ändert nichts an der Rettung, dass Jona zu Gott gehört, dass Jona zu Christus gehört. Ich habe euch gesagt, ich möchte euch einen Schlüssel an die Hand geben, wie wir die messianischen Psalmen lesen können. Eben wie Jona, indem wir uns daran halten, was Christus getan hat. Indem dass wir wissen, die Leiden, die sind von mir verursacht. Die Leiden, von denen dort die Rede ist, die sind meine Leiden, die ich verursacht habe. Aber Christus hat sie getragen. Und dort finden wir die Rettung in Christus. So lade ich euch ein, die Psalmen zu lesen. Ich gebe euch hier, das ist diese Folie, von der ich sprach. Ich gebe euch noch ein paar mehr. Das sind diese vier Stück, die wir uns angeschaut haben, schon mit dabei. Und die anderen noch. Ihr könnt einfach auf Pause drücken oder euch das danach nochmal anhören. Hier auf Pause drücken, dann könnt ihr es abschreiben, so habe ich gedacht. Dann könnt ihr die daheim nachforschen. Oder aber ihr könnt einfach von vorne anfangen, die Psalmen zu lesen. Es gibt 150 messianische Psalmen. Die könnt ihr erforschen, könnt darin Freude in Christus finden. Dazu lade ich euch ein. Dem Jona hat es das Leben geschenkt, weil er die Psalmen hatte, weil er den Messias hatte. Uns darf es Freude in Christus schenken, in das Leben in Christus. Ich möchte dem Herrn Jesus danken, möchte ihn dafür loben.